Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 12. August. Alle Bibelstellen gelesen aus der Gute Nachricht Bibel. Das Copyright hat die Deutsche Bibelgesellschaft. Nehemia Kapitel 1 Vers 1 bis Kapitel 3 Vers 32. Nehemia beginnt seinen Rechenschaftsbericht. Dies ist der Bericht von Nehemia, dem Sohn von Achalja. Im 20. Regierungsjahr des Perserkönigs Artaxerxes, im Monat Kislev, war ich in der königlichen Residenz Susa. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Judäa zu mir. Ich fragte sie, wie es den Juden dort gehe, den Überlebenden, die nicht verschleppt worden waren, und erkundigte mich nach dem Zustand Jerusalems. Sie berichteten mir, die Menschen in der Provinz Juda, die der Verschleppung entgangen sind, leben in großer Not und Schande. Die Stadtmauer Jerusalems liegt in Trümmern, die Tore sind durch Feuer zerstört. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und flehte den Gott des Himmels an. Ich betete: Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott, du stehst in unerschütterlicher Treue zu deinem Bund und zu denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Sieh mich, deinen Diener, freundlich an und habe ein offenes Ohr für mein Gebet. Tag und Nacht flehe ich zu dir für die Menschen, die dir dienen, dein Volk Israel. Ich bekenne dir die Sünden, die wir Israeliten gegen dich begangen haben. Wir haben Unrecht getan, auch ich und meine Verwandten haben sich verfehlt. Wir haben große Schuld auf uns geladen. Wir haben die Gebote und Gesetze missachtet, die du uns durch Mose, deinen Diener und Bevollmächtigten, gegeben hast. Aber denk doch daran, dass du ausdrücklich zu deinem Diener Mose gesagt hast: Wenn ihr mir untreu werdet, will ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir zurückkehrt, auf meine Gebote achtet und sie befolgt, werde ich sogar die, die ich bis ins äußerste Ende der Erde verstoßen habe, von dort zurückholen. Ich will sie heimbringen an den Ort, den ich erwählt und zum Wohnsitz meines Namens bestimmt habe. So hast du gesagt, und sie sind ja trotz alledem deine Diener, dein Volk, das du einst durch deine große Macht und mit deiner starken Hand aus Ägypten befreit hast. Ach Herr, erhöre mein Flehen und das Flehen aller, die dir bereitwillig und voll Ehrfurcht dienen. Lass mich doch heute Erfolg haben und hilf, dass der König mir gnädig ist. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Der Mundschenk des Königs wagt eine Bitte. Es war an einem Tag im Monat Nisan, im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes. Der Wein war bereitgestellt, und ich nahm den Becher, füllte ihn und reichte ihn dem König. Ich war bei ihm sehr gut angeschrieben. Der König sagte zu mir: »Warum siehst du so schlecht aus? Du bist doch nicht etwa krank?« »Nein, das ist es nicht. Irgendetwas macht dir das Herz schwer.« Der Schreck fuhr mir in die Glieder. Dann antwortete ich: »Der König möge ewig leben. Kann ich denn fröhlich aussehen? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, ist verwüstet und ihre Tore sind vom Feuer zerstört.« Darauf fragte mich der König: »Und was ist deine Bitte?« Ich schickte ein Stoßgebet zum Gott des Himmels und sagte zum König: »Mein König, wenn es dir gut erscheint und wenn du deinem Diener Vertrauen schenkst, dann lass mich doch nach Judäa gehen, in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, damit ich sie wieder aufbauen kann.« Und erhält Vollmachten für Jerusalem. Der König, neben dem die Königin saß, fragte mich: »Wie lange würde deine Reise dauern? Wann könntest du wieder hier sein?« Ich nannte ihm eine Zeit, und er war einverstanden. Dann sagte ich noch zu ihm: »Mein König, wenn es dir recht ist, dann möge man mir amtliche Schreiben mitgeben an die Statthalter der Westprovinz, damit sie mich nach Judäa durchreisen lassen. Außerdem brauche ich ein amtliches Schreiben an Asaph, den königlichen Oberforstverwalter. Er soll mir Bauholz geben für die Tore der Verteidigungsanlage beim Tempel, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Der König gewährte es mir, denn die gütige Hand meines Gottes stand mir bei. Für die Reise gab mir der König eine Leibwache von Offizieren und Reitern mit. Als ich zu den Statthaltern der Westprovinz kam, übergab ich ihnen die Briefe des Königs. Sanballat, der Horoniter, und der Ammoniter Tobia, sein Bevollmächtigter, gerieten in heftigen Zorn, weil einer kam, der den Israeliten helfen wollte. Vorbereitungen zum Wiederaufbau der Stadtmauer. Als ich in Jerusalem ankam, wartete ich zunächst 3 Tage. Dann begab ich mich in der Nacht auf Erkundung, nahm aber nur wenige Männer mit. Ich hatte noch keinem Menschen gesagt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte und was ich für die Stadt tun wollte. Ich nahm auch keine Reittiere mit, außer dem einen, auf dem ich ritt. So ritt ich bei Nacht durch das Taltor und von dort aus südwärts in Richtung Drachenquelle bis zum Misttor. Ich untersuchte genau, wie weit die Mauern Jerusalems eingerissen und die Tore verbrannt waren. Dann wandte ich mich nach Norden zum Quelltor und zum Königsteich. Weil ich an der Mauer entlang mit meinem Reittier nicht mehr weiterkam, ritt ich noch ein Stück unten im Tal weiter, um mir ein Bild vom Zustand der Mauer zu machen. Dann kehrte ich um und kam durch das Taltor wieder zurück. Die Ratsherren der Stadt wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich vorhatte, denn bis dahin hatte ich keinem der Juden etwas von meinen Plänen mitgeteilt, weder den Priestern noch den Männern der ersten Familien und den Ratsherren noch allen übrigen, die mit der Sache zu tun hatten. Nun aber sagte ich zu ihnen: Ihr seht selbst die trostlose Lage, in der wir stecken. Jerusalem ist ein Trümmerhaufen und die Stadttore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit diese Schande aus der Welt geschafft wird. Ich erzählte ihnen auch, wie die gütige Hand meines Gottes mir geholfen und was der König mir gewährt hatte. Da sagten sie: Ja, ans Werk, bauen wir sie auf. Und sie machten sich mit Eifer an die Vorbereitungen zu dem wichtigen Unternehmen. Als Sanballat, Tobia und der Araber Geshem von unserer Absicht hörten, machten sie sich über uns lustig und sagten: Da habt ihr euch etwas Großes vorgenommen, ein bisschen zu groß für euch. Wollt ihr euch am Ende noch gegen den König auflehnen? Ich ließ ihnen ausrichten: Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Wir, seine Diener, machen uns ans Werk und bauen die Mauer wieder auf. Euch aber geht Jerusalem nichts an, denn ihr habt hier weder Grundbesitz noch irgendeinen Rechtsanspruch. Ihr habt euch auch nie um die Stadt verdient gemacht. Die Liste der Bauleute. Der oberste Priester Eliaschib und seine Brüder, die Priester, bauten das Schafstor wieder auf, weihten es und setzten die Torflügel ein. Sie weihten auch das angrenzende Mauerstück bis zum Turm der 100 und zum Hananel-Turm. Die Einwohner von Jericho bauten den daran anschließenden Mauerabschnitt wieder auf. Den nächsten Abschnitt baute Sakur, der Sohn von Imri, wieder auf. Die Sippe Senaa baute das Fischtor wieder auf. Sie deckten es mit Balken, setzten die Torflügel ein und brachten die Riegel und ihre Sicherungen an. Meremot, der Sohn von Uria und Enkel von Kos, besserte den nächsten Mauerabschnitt aus. Den anschließenden Teil setzte Meschulam, der Sohn von Berechja und Enkel von Meschesabel, instand. Am nächsten Abschnitt arbeitete Zadok, der Sohn von Baana. Die Einwohner von Tekoa besserten den anschließenden Mauerabschnitt aus. Aber die vornehmen Männer dieser Stadt weigerten sich, die Arbeit aufzunehmen, die ihnen von mir zugewiesen wurde. Jojada, der Sohn von Paseach, und Meschulam, der Sohn von Besotja, setzten das Jeschana-Tor instand. Sie deckten es mit Balken, setzten die Torflügel ein und brachten die Riegel und ihre Sicherungen an. Am anschließenden Teil der Mauer arbeiteten Melatja aus Gibeon, Jadon aus Meronot sowie die Männer aus Gibeon und Mizpah. Nahe bei diesem Abschnitt lag der Amtssitz des Statthalters für die Provinz westlich des Euphrats. Uziel, der Sohn von Hahaja, aus der Familie der Goldschmiede, besserte den nächsten Abschnitt aus. Den anschließenden Teil setzte Hanania, der Salbenmischer, instand. Diese beiden stellten den Abschnitt bis zur breiten Mauer fertig. Refaja, der Sohn Hurs, Vorsteher des halben Verwaltungsbezirks Jerusalem, besserte den nächsten Mauerabschnitt aus. Jedaja, der Sohn von Harumaf, setzte den anschließenden Teil instand, seinem eigenen Haus gegenüber. Am nächsten Abschnitt arbeitete Hattusch, der Sohn von Haschabnea. Malkia, der Sohn Harims, und Haschub, der Sohn Pahat Moabs, besserten den nächsten Teil der Mauer aus, bis zum Ofenturm. Schallum, der Sohn von Lohesch, Vorsteher der anderen Hälfte des Verwaltungsbezirks Jerusalem, setzte den anschließenden Abschnitt instand, zusammen mit seinen Töchtern. Hanun und die Einwohner von Sanoach bauten das Taltor wieder auf. Sie setzten die Torflügel ein und brachten die Riegel und ihre Sicherungen an. Außerdem besserten sie die Mauer von dort bis zum Misttor aus, ein Stück von etwa 500 Metern. Das Misttor wurde von Malkia, dem Sohn Rechabs, wieder aufgebaut. Er war Vorsteher des Bezirks Bet-Kerem. Er setzte die Torflügel ein und brachte die Riegel und ihre Sicherungen an. Schallun, der Sohn von Kolhose, Vorsteher des Bezirks Mizpah, baute das Quelltor wieder auf. Er machte eine neue Überdachung, setzte die Torflügel ein und brachte die Riegel und ihre Sicherungen an. Außerdem setzte er die Mauer am Teich der Wasserleitung beim königlichen Garten instand, bis zu den Stufen, die von der Davidstadt herabführen. Am nächsten Mauerabschnitt arbeitete Nehemia, der Sohn Asbuks, Vorsteher der einen Hälfte des Bezirks Bezur. Er arbeitete an dem Abschnitt gegenüber den Gräbern Davids und seiner Nachfolger bis zu dem künstlich angelegten Teich und der Kaserne der 30 Helden. Den anschließenden Teil der Mauer setzten die Leviten unter Rehum, dem Sohn von Bani, instand. Haschabja, Vorsteher der einen Hälfte des Bezirks Keila, besserte den nächsten Abschnitt aus. Er vertrat seinen Bezirk. Am anschließenden Teil arbeiteten die Leviten unter Binui, dem Sohn Henadats, Vorsteher der anderen Hälfte des Bezirks Keila. Den nächsten Teil setzte Esa, der Sohn von Jeschua, Vorsteher von Mizpah, instand. Sein Abschnitt lag gegenüber dem Aufstieg zur Waffenkammer beim Winkel. Baruch, der Sohn von Sabai, arbeitete mit ganzem Einsatz am Mauerabschnitt zwischen dem Winkel und dem Eingang zum Haus des obersten Priesters Eliashib. Meremot, der Sohn von Uriah und Enkel von Kos, besserte den nächsten Abschnitt aus, vom Eingang zum Haus Eliashibs bis zum Ende des Hauses. Den anschließenden Teil setzten die Priester aus der Umgebung von Jerusalem instand. Benjamin und Haschub arbeiteten am nächsten Teil ihren Häusern gegenüber. Asaja, der Sohn von Maaseja und Enkel von Ananeja, setzte den anschließenden Abschnitt instand, nahe bei seinem Haus. Am nächsten Teil arbeitete Binui, der Sohn Henadats, vom Haus Asajas bis zum Winkel und weiter bis zur Ecke. Palal, der Sohn von Usai, arbeitete an der Mauer gegenüber dem Winkel und dem hohen Turm, der am königlichen Palast vorspringt, nahe beim Wachthof. Pedaja, der Sohn von Parosch, und die Tempeldiener, die auf dem Ophel wohnten, besserten den anschließenden Teil aus, bis zum Wassertor auf der Ostseite und zum vorspringenden Turm. Am nächsten Teil, vom vorspringenden Turm bis zur Mauer am Ofel, arbeiteten die Einwohner von Tekoa. Den Abschnitt oberhalb des Rosttores setzten die Priester instand, jeder seinem Haus gegenüber. Zadok, der Sohn von Immer, arbeitete an dem Teil der Mauer, der seinem Haus gegenüber lag. Den anschließenden Teil setzte Schemaja, der Sohn von Schechanja, der Wächter des Osttores, instand. Hanania, der Sohn von Schelemja, und Hanun, der sechste Sohn Zalafs, besserten den nächsten Teil aus. Meschulam, der Sohn von Berechja, arbeitete an dem Abschnitt gegenüber seiner Wohnung. Malkia, der Goldschmied, setzte den anschließenden Teil instand bis zum Haus der Tempeldiener und der Händler gegenüber dem Wachtor und bis zum Aufgang an der Nordostecke. Den Mauerabschnitt von dort bis zum Schafstor setzten die Goldschmiede und die Händler instand. 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 1 bis 24. Ehe, Ehelosigkeit und Ehescheidung. Nun aber zu dem, was ihr geschrieben habt. Ihr sagt, das Beste ist es, wenn ein Mann überhaupt keine Frau berührt. Ich dagegen sage, damit ihr nicht der Unzucht verfallt, soll jeder Mann seine Ehefrau haben und jede Frau ihren Ehemann. Der Mann soll der Frau die eheliche Pflicht leisten, ebenso die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, höchstens, wenn ihr euch einig werdet, eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch dem Gebet zu widmen. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, sonst verführt euch der Satan, weil ihr ja doch nicht enthaltsam leben könnt. Was den zeitweisen Verzicht angeht, so sage ich das als Zugeständnis, nicht als bindende Vorschrift. Allerdings wäre es mir lieber, wenn alle ehelos lebten wie ich. Aber Gott gibt jedem Menschen seine besondere Gnadengabe. Den einen gibt er diese, den anderen eben andere. Den Unverheirateten und den Verwitweten sage ich, es ist am besten, wenn sie meinem Vorbild folgen und allein bleiben. Aber wenn ihnen das zu schwer fällt, sollten sie heiraten. Das ist besser, als wenn sie von unbefriedigtem Verlangen verzehrt werden. Für die Verheirateten dagegen habe ich eine verbindliche Vorschrift. Sie stammt nicht von mir, sondern von Christus, dem Herrn. Eine Frau darf sich von ihrem Mann nicht trennen. Hat sie sich von ihm getrennt, so soll sie unverheiratet bleiben oder sich wieder mit ihrem Mann aussöhnen. Ebenso wenig darf ein Mann seine Frau fortschicken. Im Übrigen sage ich, nicht der Herr. Wenn ein Christ eine ungläubige Frau hat, die weiterhin bei ihm bleiben will, soll er sich nicht von ihr trennen. Dasselbe gilt für eine Christin, die einen ungläubigen Mann hat. Wenn er bei ihr bleiben will, soll sie sich nicht von ihm trennen. Sie wird durch die Ehe mit ihm nicht befleckt, denn der ungläubige Mann wird durch die Verbindung mit ihr rein. Das Entsprechende gilt auch für einen christlichen Mann mit einer ungläubigen Frau. Sonst müsstet ihr auch eure Kinder als befleckt betrachten, aber in Wirklichkeit sind sie doch rein. Wenn aber der ungläubige Teil auf der Trennung besteht, dann gebt ihn frei. In diesem Fall ist der christliche Teil, Mann oder Frau, nicht an die Ehe gebunden. Gott hat euch zu einem Leben in Frieden berufen. Weißt du denn, Frau, ob du deinem Mann zum Glauben führen und dadurch retten kannst? Oder weißt du, Mann, ob dir das bei deiner Frau gelingt? Nicht nach Veränderungen streben. Grundsätzlich sollen alle sich nach dem Maß richten, das der Herr ihnen zugeteilt hat. Das will sagen, alle sollen an dem Platz bleiben, an dem sie waren, als Gott sie berief. Diese Anweisung gebe ich in allen Gemeinden. Wenn einer beschnitten war, als er berufen wurde, soll er nicht versuchen, die Beschneidung rückgängig zu machen. Wenn er unbeschnitten war, soll er sich nicht beschneiden lassen. Es ist vor Gott völlig gleichgültig, ob einer beschnitten ist oder nicht. Es kommt nur darauf an, dass er nach Gottes Geboten lebt. Alle sollen Gott an dem Platz dienen, an dem sein Ruf sie erreicht hat. Warst du Sklave oder Sklavin, als Gott dich rief, so mach dir nichts daraus. Wenn dir allerdings die Freilassung angeboten wird, dann nutze ruhig die Gelegenheit. Grundsätzlich gilt, die, die bei ihrer Berufung Sklaven oder Sklavinnen waren, sind Freigelassene des Herrn. Und entsprechend sind die, die bei ihrer Berufung Freie waren, Sklaven und Sklavinnen des Herrn. Christus hat für euch bezahlt und euch freigekauft, so dass ihr jetzt ihm gehört. Darum macht euch nicht zu Sklaven menschlicher Maßstäbe. Ihr alle, Brüder und Schwestern, sollt also an dem Platz bleiben, an dem ihr wart, als Gott euch berief, und ihr sollt diesen Platz so ausfüllen, wie es Gott gefällt. Psalm 31, die Verse 20 bis 25. Wie groß ist deine Güte, Herr! Du wendest sie denen zu, die dir gehorchen. Vor aller Augen zeigt sich diese Güte an denen, die bei dir Zuflucht suchen. In deiner Nähe sind sie geborgen, vor allen Ränken sicher unter deinem Dach. Du nimmst sie in Schutz vor ihren Verklägern. Dank sei dir, Herr, du hast mir deine Güte erwiesen. Ein Wunder hast du an mir getan, als meine Feinde mich ringsum bedrängten. Ich dachte schon in meiner Angst, ich wäre aus deiner Nähe verbannt. Doch du hast mich gehört, als ich um Hilfe schrie. Liebt den Herrn, ihr, die ihr ihm gehört, denn er schützt alle, die bei ihm Treue halten. Doch wer sich über ihn erhebt, bekommt seinen Zorn zu spüren. Ihr, die ihr auf den Herrn vertraut, seid stark, fasst Mut. Sprüche, Kapitel 21, Vers 4. Hochmütiger Blick, überheblicher Verstand. Einen bösen Menschen erziehen zu wollen, führt zu nichts.